ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Lukas Rietschel. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir sind zwar nicht in Deutschlands östlichster Stadt für diesen ARD Sounds Podcast mit Lukas Rietschel, obwohl das eine gute Idee gewesen wäre, aber es wird auch um Görlitz und den markanten Berg der Stadt gehen, weil der in Lukas Rietschels neuem Roman Sanditz eine wichtige Rolle spielt. Sagen Sie eigentlich Landeskrone oder Landskrone?
Landeskrone, ja. Der Berg und ja. Landskrone das Bier.
Ja, okay. Ja. Aber zu dem Berg?
Landeskrone. Ich habe mich dann auch gefragt, warum ist es beim Bier so und beim Berg so? Aber es scheint an der Görlitzer Mundart dann offenbar zu liegen.
Und dieser Berg hat ja auch was.
Ja, das ist toll. Schon, das ist was wieder da so drohend.
Magisches.
Und ich habe ja im Buch, ich meine, es ist jetzt ja also keine wahnsinnig gute Neufindung, ich habe ihn ja Landesthron genannt, aber es ist ja letztlich, referiert es auf das Gleiche, nämlich die Krone oder der Thron, also etwas, das über der Landschaft prangt, weil es alles so unnatürlich überhöht. Also es ist ja der perfekte Kegel eigentlich, ja. Der perfekte Vulkan.
Wirklich wie ein Thron.
Ja, genau. Und deswegen ist, verstehe ich, also er hat was sehr Erhabenes, selbst innerhalb dieser oberlausitzschen Hügelketten, die es da ja durchaus auch gibt und dann im Hintergrund mit dem Riesengebirge, aber selbst da.
Aber das ist alles wie Kulisse.
Ja, genau. Er steht da sehr, sehr prominent einfach in der Landschaft. Und man sieht ihn ja überall und wenn man dann oben drauf ist, dann hat man dann unten mittlerweile auch diesen Berzdorfer See und so, also diesen Tagebau, den Gefluten. Das ist also eine unglaubliche, wie sagt man dazu, eine Landschaftsmarke? Nee, wie heißt das denn, wenn man das so in Reiseführern wird es manchmal so beschrieben als, ich weiß es nicht.
Vermutlich lese ich zu wenig
Reiseführer. Ja, mir fehlt das Wort. Ist egal.
Dann fangen wir an.
Ja, gerne.
Alles, was er tut, ist von großem Erfolg begleitet. Seit Lukas Rietschel 20 ist, hat er jedes Jahr einen Preis bekommen, eine Anerkennung, ein Stipendium, irgendwas. Sein erster Roman mit 24 veröffentlicht, dann verfilmt, machte ihn zum gefragten Gesprächspartner überall und Osterklärer. Jetzt erscheint sein dritter Roman Sanditz, präsentiert nicht mit einer Lesung, sondern mit einer richtigen Show in Leipzig zur Buchmesse. Und ich habe den Eindruck, dass Lukas Rietschel erst jetzt mit diesem Buch so richtig glauben kann, dass das sein Leben ist, sein Erfolg, sein Buch. Herzlich willkommen, Lukas Rietschel.
Hallo. Also ehrlicherweise kann ich es immer noch nicht glauben. Es ist immer noch sehr irreal, dieses Leben zu führen, mit der Kunst, von der Kunst, durch die Kunst. Und da stimme ich Ihnen aber zu. Also ich bin jetzt das erste Mal, glaube ich, an einem Punkt, wo ich mir getraue zu sagen, das war gute Arbeit und ich bin zufrieden damit und ich bin zufrieden und sehr dankbar für diesen Prozess und jetzt auch das erste Mal sehr vorfreudig, dass dieses Buch in die Welt kommt. Es ist natürlich, also ewiger Zweifel begleitet, glaube ich, alle, die künstlerisch arbeiten und auch darüber hinaus, es könnte immer besser sein. Und jetzt zum ersten Mal denke ich mir, nee, ich bin sehr zufrieden. Ich habe gut gearbeitet.
Und das war bei den anderen Büchern, die ja auch erfolgreich waren, die auch also mit der Faust in die Welt schlagen, das war das Erste, das was auch verfilmt worden ist. Das war ein richtig großes Ding, mit dem sind Sie bekannt geworden, mit dem saßen Sie dann auch unabhängig von dem Buch in diversen Talkshows und haben die Welt erklärt oder versucht, die Welt zu erklären. Und da ging es Ihnen nicht so. Und mit Astronauten auch nicht? Nee, und mit den Theaterstücken nicht?
Ich habe mich immer so ein bisschen wie so ein Hochstapler gefühlt. Also ich dachte lange Zeit, das hat nichts mit irgendeinem Können oder irgendeiner Fähigkeit zu tun, sondern in erster Linie mit Glück und gutem Timing. Ich dachte einfach, jetzt ist so offenbar die Zeit gekommen, der jüngere, nachgeborene, Nachwende-Erzähler gefragt sind.
Sie sind 94
oder
geboren.
Genau, und mit diesem Blick auf die ganze Nachwende, das ist ja vor allem, was ich mache, ich erzähle gar nicht so sehr viel über die DDR, sondern vor allem über das, was danach passiert ist, das, was ich mitbekommen habe. Und ich dachte einfach, okay, ich bin jetzt zufällig da und dann wurde dieses Buch ja damals, die Faust, begleitet von diesen Protesten und Ausschreitungen in Chemnitz. Das war ein Riesending. Und mein Eindruck war immer, okay, das lag auf irgendwelchen Redaktionstischen rum. Und wie es ja dann so oft passiert, wir brauchen jemanden, der dazu was sagen kann.
Eine authentische Stimme.
Genau, eine authentische Stimme, idealerweise noch irgendeine so eine Provinzstimme, nicht so was Großstädtisches und so weiter. Weil die Frage im Raum stand, wie kann denn das eigentlich sein? Und das begleitet uns ja seit Pegida eigentlich 2014, also jetzt über 10 Jahre, dieses, wie kann das sein? Wo kommt das her? Warum? Und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr logisch auf eine Art, dann auf etwas zurückzugreifen wie Kunst, die das tiefergehend beschreiben kann als vielleicht eine Reportage, ein journalistischer Text. Und auf einmal stand ich da und habe in diese Mikrofone gesprochen und das ging irgendwie immer weiter und ich hatte auch Angst zu sagen, nein, ich mache jetzt das Interview nicht und ich sage jetzt dazu nichts, weil ich immer die Sorge hatte, okay, vielleicht interessiert es dann niemand mehr und ich wollte gern, dass Leute das Lesen, dass sie sich mit dieser Perspektive auseinandersetzen und dann verselbstständigte sich das bis hin, sie haben das Wort ja auch gesagt, zu diesem Osterklärertum und so weiter. Und ich dachte immer, das ist vor allem das, was die Leute interessiert. Da, wo ich herkomme, da, wo ich lebe und nicht so sehr das, was ich tue, was ich schreibe. Und das ist aber jetzt zum ersten Mal anders. Jetzt denke ich, nee, jetzt ist es vielleicht einfach wirklich auch mal ein guter Text, hinter dem ich vollumfänglich stehe. Ja.
Mhm. Obwohl es ja auch wieder also ganz ähnliches Handlungsraum ist. Mhm. Sie stammen aus der Lausitz, das Buch spielt in der Lausitz. Kann man verorten, man kann es, glaube ich, ganz gut verorten. Sie sind sich treu geblieben dabei und greifen ja jetzt in dem bei Sanditz ja auch noch ein Stück weiter zurück. Also in die Zeit Tagebau bei Görlitz, wo Menschen umgesiedelt worden sind.
Mhm. Ja, und vor allem auch, was dafür fehlten mir vielleicht noch so die Fähigkeiten, das zu erzählen in der Faust oder bei den Raumfahrern, auch nochmal ein anderes Milieu, also dieses Kirchenmilieu zum Beispiel, ja, also diese ganzen Bürgerrechtsbewegten und alle, die in diesen Dunstkreisen agierten, das war immer schon da, weil es in meiner Familie angelegt ist und weil ich selber aus einer protestantischen Familie stamme und wir also viel in Kirchgemeinden einfach waren und meine Oma bis heute um die Dörfer tingelt mit ihrer Trompete und also alles begleitet von Gottesdienst bis Beerdigung.
Im Posaunenchor, ich auch.
Im Posaunenchor, ja, und das ist was ganz Tolles.
Vielleicht kenne ich ihre Oma sogar.
Das könnte sein, ja.
Es sind ja nicht so viele Menschen, die das in der Lausitz tun.
Es würde mich wundern, wenn sie da nicht mal begegnet sind, weil die mit so einer Liebe auch zur Musik da unterwegs ist und mit so einer Liebe zu den Menschen und sich da die Finger kalt friert und da die Spucke langsam in der Trompete grinnt und so weiter. Also das ist schon, das wollte ich gerne auch erzählen und das hat mich beschäftigt. Meine Familie beschäftigt mich seit jeher, wo ich herkomme, wer ich bin. Und das ist, was in diese Bücher reinfließt. Und das war in der Faust dann noch eine sehr auf meine Jugend bezogene Erzählperspektive, sehr, sehr nah bei mir dran. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, mal getraut, darüber hinaus auch zu blicken und die größeren Familienkreise und Bekanntenkreise noch mit reinzuziehen. Und das heißt reinzuziehen, also mich dem zu widmen und das irgendwie durchdringen zu wollen. Das ist ja das, was ich versuche, damit Sprache. Und dafür fehlte mir der Mut, vielleicht fehlte mir auch noch, wie gesagt, einfach eine Fähigkeit, noch ein Können. Das ist jetzt gereift mit der Zeit. Und das ist jetzt alles in Sanditz eingeflossen. Und da bin ich unglaublich stolz drauf, das jetzt erzählen zu können. Ja.
Und ein bisschen Kramerzage auch als so ein bisschen Rahmenhandlung oder
genau,
Rahmenhandlung
genau,
vielleicht nicht,
genau.
aber schon auch für alle Menschen, die vielleicht nicht aus der Lausitz kommen, ist das dann schon erstmal überraschend. Was soll das da?
Ja, diese Krawatzsage ist, also klar könnte man sagen, es gibt, und es stimmt ja auch, sehr viel mehr an sorbischen Sagengestalten, die man erzählen kann und sollte. Aber es gibt nun mal durch Ottfried Preußler diese ja eigentlich weltbekannt gewordene Erzählung seines Krawatz, die mehr oder weniger ja vor allem eine Erzählung seiner selbst ist, so hat er das mal gesagt. Also er sieht ja in diesem Krawatz sich selbst und sein Hineinkommen in die Welt, sein sich verorten in der Welt. Und mich hat es sehr beschäftigt, diese Frage nach Zugehörigkeit, ganz, ganz übergeordnet. Und das ist bei Krawatz ja so eine Sache. Also da ist jemand allein und kommt in diese Gruppe Menschen hinein und die werden zusammengehalten durch so eine Art Zauber, erkennen aber auch, dass sie diesen Zauber bekämpfen müssen, um dann wieder frei zu sein. Also das, was am Anfang wie ein Versprechen daherkommt, eine Gemeinschaft, eine Sinnstiftung, das muss man dann auch abdingen. So steht es ja auch in diesem Adorno-Vorwort, was bei Sanditz drinsteht, also den eigenen Traum abzudingen. Und insofern erschien mir das eigentlich wie die perfekte Hinleitung zu dem, was ich erzählen möchte. Also das Träumen von Menschen, das Abdingen von Träumen, das Überleben eines Traums, um selbst überleben zu können vielleicht. Und das Hineinfinden in eine Gruppe, das Hinausfinden aus einer Gruppe, das alles ist in Krabbat erzählt. Und ich dachte, bevor ich das jetzt komplett neu schreibe, das war am Anfang so ein Gedanke, ist dann dieser Prolog übrig geblieben mit diesen Krabbat-Jüngern.
Nach Juri Bresan ein neuer Krabbat.
ja, es war der Versuch, aber es ist es erschien mir dann auch ein bisschen größenwahnsinnig. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme zumindest den Prolog, ich lasse sie landen. Das war das Eigentliche, was mich auch an diesem Bild interessiert hat. Wie würden die heute in die Welt kommen? Wie landen die? Was sehen die? Was erfahren die? Und dieser Prolog ist ja genau das. Also wir hören diese Raben, diese Kolkraben sind es ja, die da über den Berg kreisen und dann wieder zu Menschen werden und völlig schockiert sind von dieser Welt, die sich da vor ihnen auftut, obwohl sie alles Mögliche schon gesehen haben und so ein bisschen ratlos dastehen. Und das wollte ich gerne erzählen. Und somit ist der Einstieg in Sanditz etwas, also ist im Grunde die Vogelperspektive im wahrsten Sinne. Ja? Also wir landen mit diesen Raben, mit diesen Müllersburschen da und geraten hinein in diese Sanditz und in diese Menschen, die da leben.
Die so schwer zu verstehen sind. Ist das auch Ihre Perspektive, dass man das, was da jetzt gerade so passiert und was da passiert ist, so schwer verstehen kann?
Meinen Sie die ganze Transformation nach der Wiedervereinigung?
Weil die wundern sich natürlich, die Raben, die kommen da, ja. Die haben auch einen Auftrag, der sie dazu bringt und wundern sich, verstehen eigentlich die Menschen nicht, die da sind und gucken da runter von dem Berg, der die Landeskrone sein kann.
Ja. Ja, viele Dinge verwundern die. Also dass der Wald so kahl ist, dass diese Bäume alle gestorben sind. Die fragen sich auch, wie kann man denn Bäume sterben lassen? Sagen sie ja auch an so einer Stelle. Oder dann, genau, entdecken sie da diese Bismarck-Statue und sind ganz verwundert, wo der auf einmal wieder herkommt. Und haben ja vorher schon gegen irgendwelche königlich-sächsischen Soldaten ja sich irgendwie abgekämpft und so weiter und haben das eigentlich alles schon mal durch und stehen da und denken sich so, was ist denn passiert, was haben wir denn nicht mitbekommen? Und diese Art von Befremdung, die kenne ich nur zu gut. Ich glaube, das kennen viele. Zuletzt ja das Buch von Jana Hensel, die ja genauso einsteigt und sagt so, ich komme daher und ich verstehe immer weniger. Und anders als sie, das klar, das ist auch ein Sachbuch, belasse ich es dann nicht bei dieser Irritation, sondern ich möchte gerne nicht nur herausfinden, was ist an denen, das mich irritiert, sondern vielleicht auch, was ist an mir, dass ich es nicht mehr verstehe. Und das ist eigentlich, was mich die ganze Zeit beschäftigt in meinen Büchern, diesen Perspektivwechsel mit der Frage, warum bin ich nicht da? Warum habe ich nicht dieses andere Leben? So, jetzt in dem Fall von Sanditz ganz konkret ist, da ist ein junger Mann dabei, der sich dann entscheidet, an die Front zu ziehen in der Ukraine, um gegen die Russen zu kämpfen. Und klar, auch da die Frage, warum bin ich das nicht? Was unterscheidet uns eigentlich, dass ich darüber schreibe und ihn, der da hinzieht und kämpft, das hat ja auch ein reales Vorbild. Warum bin ich nicht in der Kirchgemeinde mehr aktiv? Warum spiele ich jetzt nicht die Trompete? Warum löse ich nicht meine Oma ab? So, das sind natürlich Fragen, die mich beschäftigen, die ich dann in Literatur umwandle. Und das muss dann gar nicht die große weltpolitische Frage sein, warum ist alles so vermeintlich kompliziert und so weiter und so fort, sondern warum bin ich es? So, und das als Geschichte erstmal als Anlass zu nehmen, das ist die Methode, mit der ich das alles so erzähle. Und mit der ich, glaube ich, mit seiner großen Offenheit und, wie ich finde, großen Liebe auch für all diese Figuren herangehe. Ja. Ich verurteile sie nicht, ich mache mich nicht über sie lustig, sondern erzähle das, als wären das meine Leben.
Selbst der Mann ohne Beine kommt irgendwie, kriegt noch ein bisschen Liebe ab.
Ja, selbst der. Obwohl er es vielleicht nicht ganz verdient hat, aber was heißt es schon? Wer hat schon was auf welche Weise verdient? Ja, was ist das für eine Frage? Ne? Und das erstmal alles so anzusammeln und zu erzählen, das ist was ich an Literatur lesen möchte und das ist deswegen auch das, was ich schreibe.
Sie haben jetzt auf den Bruder in der Geschichte abgehoben. Ja. Biografisch ist die Schwester in dem Buch Ihnen ja eher näher. Sie haben auch journalistisch angefangen. Sie waren Schülerzeitung und in der Jugendredaktion der SZ Kamenz und
mit Frank 8. Öl, liebe Grüße. So ging das Schreiben eigentlich los. Ja. Beziehungsweise noch, also das war so eine kleine Rettung. Ich wollte eigentlich Mediengestalter werden nach der Mittelschule. Ich wollte gerne Webseiten gestalten, ich wollte gerne Logos gestalten, Visitenkarten.
Damals war das so irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit, so hat man sich damals drüber lustig gemacht, aber ich wollte gar nicht in so eine technische Seite, sondern eben in so eine gestalterische, in so eine Umsetzungsebene hinein. Und
haben Sie damals auch schon gemalt?
Nee, das kam dann später alles erst, eigentlich durch die Fachoberschule in Demitz-Tumis. Und das war im Grunde die Rettung. Also ich wollte diese Ausbildung machen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich durfte eben nicht gestalten, sondern ich war nur dabei, diese Autos zu waschen mit Waschbenzin, damit da die Logos draufkommen. Das taucht ja auch bei Maria auf. Ne? Sie hatten es so ein bisschen erwähnt, diese Schwester da im Roman. Und die dann festgestellt hat, das ist es nicht. Und geht dann eben an die Fachoberschule, empfohlen durch die Berufsberaterin, mit dem Hinweis, naja, Bildung ist erstmal nicht verkehrt, bisschen weitermachen, schauen wir mal. Und da hat sich für mich so eine riesige Welt geöffnet. Also vielleicht muss man das nochmal einordnen. Es gibt ja in Sachsen die Möglichkeit, nach der Mittelschule, also nach diesen 10 Jahren Schule kann man das Abitur nochmal nachholen. Das ist dann das richtige vollwertige Abitur mit zweiter Fremdsprache. Das geht 3 Jahre. Und es gibt aber auch die Möglichkeit der Fachoberschule. Da erlangt man die Fachhochschulreife. Und die gibt es in Sachsen, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist.
Das heißt Fachabitur ja auch.
Genau, so wird es umgangssprachlich genannt. Und es gibt es also im sozialen Bereich, im Wirtschaftsbereich und bei mir eben im gestalterischen Bereich, weil ich das gerne verfolgen wollte. Und in Demitz-Tumitz, die beflissenen HörerInnen wissen das, also da ist
die Steinmetze.
Die Steinmetze sind da. Das war also gleichzeitig auch die Berufsschule der Steinmetze. Das heißt, die haben dann nebenher vom Schulhof haben die ganze Zeit ihren Granit gehauen und so weiter. Und wir hatten technisches Zeichnen mit denen. Das war total toll. Und da öffnete sich für mich diese Welt in Kunst und dass es mehr gibt als jetzt sozusagen den klassischen Ausbildungsberuf und dieses klassische Geld verdienen und dann vielleicht ein Einfamilienhaus und so weiter. Also ich bekam eine Idee von einer anderen Dimension eines Lebenslaufs.
Und was war Ihr Plan vom Leben damals, als Sie damit fertig waren?
Ja gut,
mit 17, aber als Sie dann damit fertig waren?
Also erstmal war das Tolle an der 11. Klasse dieser Fachoberschule für mich sehr herausfordernd, dass in einem Wechsel, zweiwöchentlichen Wechsel, Praktikum stattfand und Schule. Das hatte die wirklich große Herausforderung, dass man in dieser Praktikumszeit ja nicht nur in so eine Art 9-to-5-Job steckt, sondern danach den schulischen Stoff vorbereiten muss, weil in diesen 2 Wochen Schule meistens eigentlich nur eine Wissensabfrage stattfand, um Noten zu vergeben. Und ich habe diesen praktischen Teil eben in der Lokalredaktion in Kamenz gehabt und das war mein Weg in den, ich nenne es jetzt mal Journalismus, das war natürlich klassischer Lokaljournalismus, aber da ist mir das schon aufgefallen, mit wie viel Liebe da gearbeitet wird, mit wie viel wirklich großem Interesse an der unmittelbaren Umgebung und das festzuhalten, das in Nachrichten zu bringen. Und ich habe da so viel gelernt bei Frank Öhl, also dem damaligen Chefredakteur da, der mich da an die Hand genommen hat und gesagt hat, du kannst irgendwie schreiben, das lese ich so. Bleib da mal dran, hat mir Tipps gegeben, hat mich gefördert und auch das landete dann bei meiner Berufsberaterin und die meinte, naja, vielleicht ist das ja was, Journalismus. Ich konnte es aber nicht studieren, weil ich eben das Abitur nicht hatte, konnte jetzt keine klassische Journalistenausbildung mit Volo irgendwie antreten, sondern ich musste, die hat mir dann gesagt, sehr weitsichtig, dann vielleicht wird es ja dann was anderes. Man muss ja nicht Journalismus studieren, um Journalist zu werden, man kann was anderes machen. Und hat mir dann gesagt, in Kassel zum Beispiel kann man Politikwissenschaften studieren ohne Abitur an der Universität. Und das klang für mich wie das größte Versprechen, also meiner Bildungskarriere sozusagen. Ich dachte, okay, gut, vorher noch Mittelschule Elstra und jetzt ab an die Uni Kassel. Also das klang ja wie ein Traum, obwohl ich vorher nie in Kassel war. Ich kannte
Kassel
das alles
eine ausgemacht
nicht.
Hässliche Stadt. Absolut, ist, muss man auch mal sagen.
Wirklich, und das ist ja auch im Roman, wird es nicht gut behandelt, dieses Kassel. So, tut mir leid für alle, die da leben.
Haben Sie sich da Ronny genannt? Weil Ihre Maria nennt...
Ja, die nennt sich Mandy. Ja. Und ich habe mich da Ronny genannt.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Gut geraten. ja, tatsächlich. Weil das da losging. Diese ganze, wann bin ich dahin? 12, 13 in dem Bereich. Langsam verschwimmt es. Ich habe mich immer gewundert über ältere Menschen, die nicht mehr zusammenkriegen, wann sie welche Lebensschritte gegangen sind.
Aber in dieser kurzen Zeit ist bei Ihnen ja auch so viel passiert.
Ja, total. Und ich war dann da und dann, wie gesagt, dann ging das los. Die AfD gründete sich damals noch mit Lucke, diese ganze euroskeptische Partei noch in den Anfängen. Und gleichzeitig dann kam Pegida in Dresden auf und so weiter. Es ging irre schnell. Irgendwas veränderte sich in dieser Bundesrepublik, in diesen späten Merkel-Jahren. Und auf einmal stand ich da in Kassel vor diesem Seminar, in dem mehrheitlich eigentlich Westdeutsche saßen. Und die fragt mich, was ist denn da los bei euch? Es wurde immer so so kollektiv adressiert. Und ich hatte dazu natürlich wenig zu sagen, aber es hat mich gewundert. Und irgendwann war ich sozusagen damals schon so ein bisschen der Osterklärer, ohne in so einer medialen Ebene zu sein.
Ohne es zu wollen.
Ohne es zu wollen, ohne Mikrofon, aber. Und alle haben mich dann darauf so angesprochen und es hat mich auch genervt. Die haben irgendwie Töne in einem vermeintlichen Dialekt herausgehört, den ich eigentlich nicht so doll spreche. Mhm. Und weil es mich eben so genervt hat, habe ich gesagt, mich dann auf so WG-Partys irgendwann als Ronny vorgestellt. Ich war so konfrontiert mit Klischees und die dann aber gleichzeitig gerade rücken zu wollen, diese ganzen Bananenwitze und so weiter. Die waren noch nie in Dresden oder so, aber glaubten, mir sagen zu müssen, wie das da aussieht und was da passiert ist und so weiter und so fort. Und das hat mich so genervt, dass ich wirklich ab einem gewissen Punkt gesagt habe, ihr wollt das Klischee, dann kriegt ihr jetzt das Klischee. Und habe mich immer als Ronny vorgestellt aus Dresden und mit einem ganz schlimmen Sächsisch geredet.
Dass sie wahrscheinlich nicht mal drauf haben.
Nein, überhaupt nicht.
Also in Dresden spricht man nicht so ein Sächsisch.
Und in Dresden hätte man mich verkloppt für diese Art von Dresdnerisch.
Ja. Ja.
Und das bin ich dann da ein bisschen durch Kassel und durch diese WG-Partys und durch diese Zeit. Und
auch genau. Mit dem Gefühl, so ein bisschen fremd zu sein?
Absolut. Ich habe mich, also da ging so genau ein ganz klares Befremdheitsgefühl in mir auf. Mich zu fragen, warum erstmal habt ihr diese Bilder im Kopf? Ich habe dann auch lange verstanden, dass es so wie wir ja als Nachwendegeborene auch mit Bildern über die DDR konfrontiert sind und in unseren Familien, so sind die innerhalb ihrer Familien auch mit so einem West-Ost-Bild natürlich aufgewachsen, das sie jetzt weiterführen von ihren Eltern noch. Das hat mich verwundert. Überhaupt ging dieses ganze Ost-West ging in Kassel auf. Und noch dazu, das hatte dann noch so eine sehr prekäre Ebene, ich in einem Haus lebte, in der Holländischen Straße 82, in dem Jahre zuvor Halit Yozgat erschossen wurde durch den NSU. Mhm. Ich hatte das nur mitbekommen, weil die Straßenbahnhaltestelle in dem Jahr umbenannt wurde, als ich da hinzog, von Mombachstraße in Halitplatz. Mhm. Und ich nicht wusste, warum, wieso, was soll das überhaupt? Dann tauchten da so Plaketten auf und ganz viele Kamerateams vor dem Haus, in dem ich lebte, weil unten eben dieses Internetcafé war, in dem er erschossen wurde. Das heißt, es ging in Kassel für mich nicht nur Ost-West auf, sondern auf einmal war ich auch konfrontiert mit rechtem Terror aus dem Osten. Ich meine, die waren teilweise in Zwickau, in Chemnitz, ja, diese Terrorzelle. Und ich habe mich mehrfach gefragt, was habe ich nicht mitbekommen? Was ist an mir vorübergegangen? Ist das was ich als vielleicht selbstverständlich wahrgenommen habe im Osten, auch diese rechte Jugendkultur und so weiter, ist das eigentlich normal oder ist es nicht normal? Und in Kassel wurde mir klar, nee, das ist erstmal nicht normal, ja. So, das war prägend und da war ich noch gar nicht in all diesen Ost-West-Diskursen, die danach so folgten und mit diesen strukturellen Benachteiligungen, dieser ganzen Transformation, mit Treuhand, was auch immer. Also es öffnete sich auf einmal so ein riesiger Kosmos für mich und eben auch ein sehr, damit einfach eine Betrachtung meiner Herkunft, meiner Heimat. Und ich glaube auch, dass dieses mit der Faust in die Welt schlagen nur da auch geschrieben werden konnte, mit diesem Abstand zu meinem Zuhause, mit diesem Fernblick irgendwie auch und trotzdem immer mit diesem Sog, den ich verspürte, da muss ich wieder hin, da will ich hin, ich möchte, dass es wieder so aussieht, wie ich es kenne, ich möchte gerne, dass es sich so anhört und so anfühlt und so riecht, also auf so einer sehr sinnlichen Ebene. Und ich möchte gerne wieder dahin, wo meine Leute sind. Das hat sich da sehr ausgeprägt und bin ja dann zurück nach Görlitz.
Mhm.
Das heißt zurück nach Görlitz, ich komme aus Kamenz, aber Görlitz war die nächstgrößte Stadt, wollte nicht gerne nach Kamenz zurück.
Ja, man will ja dann auch nicht so zwingend sofort wieder in den Einflussbereich, den direkten Einflussbereich der Eltern.
Total, ja, na klar.
Weit genug weg, nah genug dran.
Mhm. Ja, und aber auch, genau, es ist genau nah genug dran und trotzdem was ganz anderes, weil Görlitz dann wieder eine ganz eigene natürlich Stadt und ganz andere Stadt ist. Und
haben Sie dann geschrieben, auch um die Welt zu verstehen?
Das ist alles, was ich mache. Ich versuche immer nur, ich schreibe, um irgendwas für mich zu begreifen und schildere das, was ich kenne, um sie für mich begreifbar zu machen, das in irgendeine Sprache zu überführen. Gerade deswegen sind ja auch Debüts so wahnsinnig beliebt innerhalb des Literaturbetriebs, weil man glaubt, da ist noch so was ganz Unverfälschtes, Pures drin, das noch nicht geschliffen wurde durch irgendeinen Betrieb oder was auch immer. Und das, da würde ich schon sagen, da ist in dem Fall auch was dran, weil dieses Buch ohne Absicht entstanden ist für andere, sondern es war ganz klar, ich möchte das für mich schreiben, ich möchte das für mich verstehen, ich möchte meine Jugend und die meiner Freunde nochmal erzählen und dadurch verinnerlichen, nochmal anders verinnerlichen, sie nochmal rekapitulieren. Und daraus ist dann dieses Buch geworden, das ich jeden Tag vor den Uniseminaren geschrieben habe, am Schreibtisch, früh morgens und manchmal dann noch abends, wenn ich irgendwie noch die Kraft hatte.
Und Sanditz ist jetzt abgeschliffen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube eher, dass dieses für mich Schreiben jetzt nochmal, das ist jetzt eher wieder zum Vorschein gekommen. Ich hatte, also wenn ich so zurückblicke, ist, glaube ich, Raumfahrer eher ein Buch. Das klingt jetzt so, als würde ich Sachen produzieren für andere. Das gar nicht. Also ein Raumfahrer ist natürlich auch ganz viel, was mich beschäftigt hat zu der damaligen Zeit. Aber ich glaube, das ist eher so ein Buch, bei dem ich dachte, okay, ich möchte gern das, was mich beschäftigt, auf jeden Fall erklärbar machen für andere da draußen, die vielleicht mit der Faust in die Welt schlagen gelesen haben, aber bei denen vielleicht nicht das Gleiche passiert ist, wie bei Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben. Und deswegen ist dieses zweite Buch, so erscheint es mir jetzt im Rückblick, ein bisschen konzeptioneller geraten, ein bisschen ambitioniert, vielleicht ein bisschen verkopft, würde ich es jetzt mal nennen, ohne jetzt meine eigene Arbeit schmälern zu wollen. Aber im Vergleich jetzt zu Sanditz ist Sanditz wieder sehr viel mehr ich, es ist sehr viel mehr aus mir geschöpft, aus meiner Umgebung geschöpft, aus den Menschen geschöpft, die ich kenne und die ich liebe. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ja, auf jeden Fall.
Ich bin diesen großen biografischen Schlenker überhaupt geflogen, weil ich eigentlich wissen wollte, warum Sie nicht das, was Sie versucht haben zu erklären und sich selbst zu erklären versuchen immer noch, journalistisch machen, weil was ja Ihr Anfang war, sondern dann gewechselt sind in die Romanschreibe, also ins Fiktionale. Ja. Was macht sich da leichter, besser, verständlicher? Irgendwie rutscht der Tisch immer wieder hoch, weil ich hier drankomme.
Das könnte auch ich sein.
Nee, das bin ich. Ach so. Was ist da der Vorteil des fiktionalen Schreibens gegenüber dem journalistischen?
Erstmal darf das Ich auftauchen. Also jetzt mal ganz, ganz platt gesagt, auch wenn in meinen literarischen Texten ja auch kein Ich per se sichtbar ist, aber es ist, ich bin ja doch anders präsent in diesen Texten und das mir Bekannte ist anders präsent als im Journalistischen. Ich glaube, da ist ein anderer Zugang. Es geht mehr um das Gefühl, um etwas zu erzählen und damit etwas möglicherweise auszulösen oder begreifbar zu machen. Also auf einer, ich würde es jetzt mal sagen, ganz, ganz platt, auf so einer inneren, vielleicht auf einer Herzebene und eben nicht auf einer Kopfebene, wenn ich es jetzt mal so in so eine Dichotomie bringen möchte. Also Journalismus, so sehr sich verändert und so sehr auch die Tonalität sich verändert, ist ja ein immer noch objektiv arbeitendes Medium, das auch standhalten muss, wenn da der Faktencheck kommt und so weiter. Das ist in der Literatur ein bisschen, da ist jetzt niemand und macht den Faktencheck, schönerweise. Sondern alles, was da innerhalb dieser zwei Buchdeckel erzählt wird, ist eine eigene Welt mit eigenen Regeln und mit eigenen Logiken. Und das interessiert mich sehr viel mehr, das in sich abgeschlossen dann auch erzählen zu können, als wie beim Journalismus, der ja zwangsläufig immer ein offenes Ende hat. Also der nie abgeschlossen ist, der nie zu Ende ist, weil ja auch diese Welt nun mal nie abgeschlossen ist. Aber zwischen zwei Buchdeckeln ist die Welt dann abgeschlossen. Dann ist die Geschichte vorbei, dann ist das in sich logisch, dann ist das in sich erzählt. Und diese Endlichkeit einer Geschichte, die finde ich schon auch tröstlich, auch für mich, also zu einem Ende zu kommen und etwas zu Ende zu erzählen und abschließen zu können. Und das reizt mich sehr viel mehr als diese offenen Nervenenden sozusagen im Journalismus, ja.
Wo natürlich dann immer alles mit allem dann auch noch zusammenhängt.
Ja, klar. Und auch noch sehr viel mehr Menschen nicht reinreden, aber da gibt es natürlich eine Redaktion und die schlägt Themen vor. Man ist da natürlich anders auch in der Findung eines Themas oder in der Findung eines Erzählens. Und es ist auch das Erzählen eben selbst. Es ist ein anderes Erzählen, es ist ein anderes Beschreiben. Es ist ein anderes Beobachten, ein anderes am Menschen sein, würde ich mal sagen. Also sehr viel innerer als der Journalismus.
Psychologischer kann es sein, auch. Dadurch, dass man die Figuren einfach so erzählen kann.
Und es ist, also das ist ja dieses amerikanische, diese amerikanische, was heißt Vorgabe, aber der Idealtyp, die das so zusammenfassen mit Show, Don't Tell, also etwas zu zeigen und nicht zu erzählen, etwas zu beschreiben und nicht zu behaupten, um es mal so zu sagen. Ja? Also mich Figuren zu erzählen und sie eben nicht einfach zu behaupten, sondern mit ihnen zu reisen, mit ihnen Raum zu geben, ihre Geschichte zu entfalten und dadurch, das meine ich am Anfang, mit eine Wirkung zu erzeugen oder zumindest ein Gefühl zu erzeugen. Das ist in journalistischen Texten auch erstmal gar nicht gewollt. Also ich möchte ja auch gar nicht, dass da irgendein Gefühl bei rumkommt, sondern ich möchte informiert werden, ich möchte eine andere Perspektive wahrnehmen, ich möchte nicht so sehr diese Innerlichkeit erfahren, und dafür ist Literatur nun mal ideal und dafür ist sie irgendwie gemacht.
Aber Sie sind nicht so der einsame Schreiber, der in irgendeinem vorgestellt finsteren Kämmerlein sitzt und einsam wochenlang vor sich hin schreibt, sondern Sie sind auch ein aktiver Mensch, also auch ein gesellschaftlich aktiver Mensch. Nicht nur in dem, dass Sie auch jenseits des Romanschreibens versuchen, was zu sagen, sondern einfach auch sich einladen lassen zu Interviews. Ja. Danke. Ja. Und wie beeinflussen sich diese beiden Seiten?
Gar nicht, schönerweise. Also ich glaube, wenn das zu doll wäre, dann würde ich so eine Art von aktionistischer Literatur oder irgendwas schreiben. Das ist mir überhaupt nicht nah. Also ich habe eine riesige Abscheu gegen Aktivismus in der Kunst. Ich finde es nicht nur langweilig, ich finde es hochproblematisch. Diese belehrende Texte, belehrende, weiß nicht, Theaterstücke, Kunststücke, das ist mir alles so, da gehe ich. Also da fühle ich mich unterfordert. Ja? Also da fühle ich mich unterfordert im Sinne von, da traut mir niemand zu, selber zu denken.
Ja. Deswegen, ich weiß, wovon Sie sprechen. Ja,
und deswegen taucht es da schönerweise gar nicht auf. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es Dinge, für die ich brenne und von denen ich glaube, dass sie sich dringend ändern müssten eigentlich. Das ist auch noch meine Perspektive. So ist es dann in dem Fall von Aktivismus. Man überschätzt ja immer die eigene Expertise ungemein. Und das aber fernzuhalten von Literatur, das mache ich jetzt nicht als ein Arbeitsauftrag, sondern das ist in mir angelegt. Also weil ich dann eben doch sehr über mich schreibe und über mich nachdenke und über meine mir nächsten Menschen nachdenke. Da hat dann Politik auf der offensichtlichen Ebene nichts zu tun und nichts zu suchen. Und das ist, so versuche ich das zumindest anzugehen, das offen zu halten, auch Figuren anzulegen, die mir vielleicht jetzt per se nicht sympathisch sind, aus ihrer Haltung heraus oder so, wie sie die Welt betrachten, weil das nicht so ist, wie ich die Welt betrachte. Und das aber alles miteinander verbinden zu können, das macht unglaublich Spaß. Und ich reife auch dran. Ich merke auch, dass diese Beschäftigung mit diesen anderen Menschen mich vielleicht auch ein bisschen versöhnt wiederum mit der Welt. Also so, wenn ich jetzt nur Politik sehen würde und nur diese Nachrichten, die uns da so alle umgeben, ich würde ja verzweifeln. Also das bin ich bis zu einem gewissen Punkt auch, aber in meiner Literatur würde ich sagen,
das strahlen Sie so überhaupt nicht aus.
Ja, aber
wir stehen uns jetzt hier das erste Mal gegenüber und ich habe immer gedacht, das muss ja ein grundpessimistischer Mensch sein. Und das strahlen Sie so überhaupt gar nicht aus.
Nee, also grundpessimistisch nicht. Ich neige schon auch manchmal zu so einem Zwangsoptimismus. Ich kann manchmal sehr, auch zu meinem Leidwesen, sehr zynisch sein, sehr abgeklärt sein, sehr, sehr böse auch so in meinen Bewertungen.
Danke, dass Sie das nicht raushängen lassen.
Ja, ich gebe mir Mühe. Also das ist in mir angelegt und jetzt in Sandels gibt es immer so kleine, glaube ich, so kleine Seitenhiebe und Passagen, in denen es so auftaucht, in denen so meine Motzigkeit auch mal durchdringt. Aber ansonsten ist es nichts, was ich vor mir herhalte. Das geht auch gar nicht. Also sonst kann ich ja gar nicht mit Menschen interagieren, wenn ich immer nur alles schlecht und böse sehe. Das geht ja gar nicht. Nee.
Haben Sie mit dem, was Sie schreiben, irgendeinen Wirkungsanspruch oder einen Wirkungswunsch?
Nee, gar nicht. sonst wäre ich ja gleich wieder in der Didaktik und in der Vorgabe. Ich möchte in erster Linie etwas schreiben, was Menschen gut unterhält. Ich meine, es ist ein Riesenprivileg, dass jemand sich entscheidet, seine Lebenszeit, die ja nun mal bekanntermaßen begrenzt ist, mit etwas zu verbringen, das ich hervorgebracht habe. So, ich meine, ich habe da auch Lebenszeit reingesteckt. In dem Fall waren es jetzt 6 Jahre für Sanditz.
Sechs Jahre.
Gearbeitet? Ja. Lange und hart und oft auch.
Es ist ja auch wirklich extrem viel, was Sie da drin verhandeln. Von Corona über den Ukraine-Krieg, die Braunkohlegeschichte der Lausitz, die Umsiedlung der Menschen, die Wende, Wirtschaftskriminalität, Treuhand.
Das waren mal.
Und am Ende ist es eine große Liebe. Für mich ist es eine große Liebesgeschichte.
Ja, toll. Ja, schön, dass Sie das so sehen, weil das sollte da auch unbedingt mit rein. Das waren mal 800 Seiten. Also ich habe das wie so einen persönlichen Steinbruch betrachtet. Ich habe das auch dem Verlag lange so gesagt. Ich arbeite an etwas und ich weiß nicht, wo das hinführt. Also ich grabe. Und dieser Roman ist ja multiperspektivisch erzählt. Also jedes Kapitel hat dann eine andere Figur, die wechseln sich ab und schauen mal.
Mit vielen Zeitsprüngen.
Mit vielen Zeitsprüngen auch, genau. Und am Anfang es gab noch viel mehr Figuren und alle hatten eigentlich ihr riesengroßen Block da. Und ich habe denen allen eine Riesengeschichte geschrieben. Und erst am Ende habe ich dann überlegt, okay, und wie kriege ich das jetzt zusammen? Und habe dann versucht, natürlich Sachen zu streichen, zu überkreuzen, zu überlagern, sich gut abzuwechseln, also eine klassische dramaturgische Arbeit im Grunde genommen. Mhm. Und da fielen, ich meine, wir sind jetzt bei ungefähr 500 Seiten, also 300 Seiten waren dann weg, ja, in diesem Lektoratsprozess.
Das ist aber auch gut so. Wie schrecklich ist das, wenn man sich von haben ja diese 300 Seiten nicht geschrieben und gedacht, so, das ist eigentlich Rotz hinterher.
Ja, manches war schon nicht so gut. Also, da gibt es schon Sachen, die berechtigt
sind. Okay, da bleiben immer noch 200 Seiten, von denen Sie sich vermutlich schwer getrennt haben.
Ja, total.
Wie ist das?
Also um im Bild des Steinbruchs zu bleiben, also das war harte Arbeit, erstmal diese Brocken da rauszuholen und immer tiefer zu graben und mir da so viele Gedanken zu machen, aber es hätte nichts gebracht, die alle unterbringen zu wollen. Ich glaube, man muss dann wirklich manchmal dieses so Kill Your Darlings mäßig einfach auch auf was verzichten im Sinne der größeren Geschichte oder des größeren Spannungsbogens. Aber klar, da ist schon auch ein Abschiedsschmerz. Ich bin jetzt so lange in diesem Buchprozess und in diesem Lektoratsprozess mit den bestehenden dann jetzt knapp 500 Seiten, dass ich auch schon gut vergessen habe, was da eigentlich alles noch so, was da noch so
Sie
liegt.
Sie haben das nicht noch liegen und sagen, daraus mache ich dann nochmal eine neue Geschichte.
Nee, das ist abgeschlossen, aber also die Kapitel liegen irgendwo, die grabe ich dann mal hervor und lese die mal und stelle dann fest, das stimmt, das war da auch noch drin. Ich habe auch bei einigen wirklich hart gekämpft, dass die auch drin bleiben. Also es gibt ja nicht nur diese uns bekannte Familie zwischen den Mitgliedern, wie so ein bisschen hin und her springen, sondern es gibt ja auch so Solitäre, Sie haben es ja angesprochen, da gibt es ja diesen Sparkassendirektor aus dem Sauerland, den Peter Schulte. Es gibt auch diesen syrischen Soldaten, Marwan. Da gab es natürlich lange Gespräche, braucht es die, müssen die da drin sein? Die sind nicht so richtig verknüpft mit den anderen. Was machen wir mit denen? Und da habe ich mich wirklich dann durchgesetzt und gesagt, die müssen drin bleiben. Ich brauche das und ich traue das auch Leserinnen und Lesern zu, dass sie verstehen, dass da manchmal sowas aufploppt und dann auch weg ist. Aber trotzdem sind die wichtig für dieses Sanditz.
Ja. Für das Zeitgeschehen, was da geschildert wird, auf jeden Fall. Aber da kann man das auch noch gleich dazu sagen, da taucht doch der Maler oder jedenfalls der Zeichner Lukas Ritschel mit auf, ohne ihre Zeichnung. Das Buch hat vorne eine Zeichnung, wo die Figuren gezeichnet, wo auch der Berg so schön gezeichnet wird, was mich an meine Heimat, ich stamme aus Görlitz, sehr erinnert hat.
Ja, die Landeskrone, na klar.
Genau, und da, ohne die wäre es mir schwer gefallen,
interessant
zu verstehen. Ich habe oft zurückgeguckt, wer ist jetzt nochmal wer.
Ja. Aber es ist gut, dass Sie das sagen, weil auch da, das sind natürlich dann alles so Prozesse, die dann hinten raus in so einem Buch entstehen, dass man sich fragt, ich bin natürlich total drin in der Welt, ich weiß, wer ist, das kann ich nur nicht von allen verlangen. Und ich wollte gerne Brücken bauen, weil ich möchte nicht, dass Menschen am Ende das Buch weglegen, weil sie irgendwo was nicht mehr verstehen oder weil sie nicht mehr wissen, welche Person das ist, wie die dazugehört. Und da haben wir dann auch seitens des Verlags gesagt, dann arbeiten wir mit Hilfestellungen. Also dass die Kapitel, dass die zum Beispiel ein klares Datum haben, dass die auch eine klare Ortsbeschreibung, auch eine klare Ortsbeschreibung, dass wir immer wissen, wo sind wir eigentlich gerade, zu welchem Jahr sind wir hier gerade, dass es hinten nochmal eine Übersicht gibt, welche Personen da auftauchen. Das war nochmal viel größer, weil alle einzeln auftauchten. Jetzt haben wir uns so auf die Kernfiguren ein bisschen beschränkt. Und am Anfang eben dieses Cluster mit den Orten. So. Und fand es toll, dass auch dann der Verlag gesagt hat, nee, das machen wir. Wir versuchen da irgendwie eine Lösung zu finden, das umzusetzen. Jetzt ist das in diesem Vorsatzpapier drin, diese Zeichnung von mir. Und hinten eben das Figurencluster, ganz hinten auch nochmal eine Kapitelübersicht, dass man also nochmal ein Inhaltsverzeichnis hat und so weiter. Also wir haben versucht, so viel wie möglich an die Hand zu geben, dass niemand sagen kann, das verstehe ich nicht, ich gehe hier raus. So. Sondern also diese Ausrede gibt es nicht mehr. Also das muss jetzt qualitative Gründe haben, auszusteigen. Aber ja, der Rest.
Es gibt eigentlich nicht. Überhaupt keinen Grund auszusteigen, außer dass man relativ schnell merkt. Ich habe einer Freundin davon erzählt, wie mich dieses Buch beschäftigt, wie es mich durchschüttelt, regelrecht, wie es mich beeindruckt, wie ich es nicht weglegen konnte und es eigentlich immer weglegen wollte, weil es mich so intensiv beschäftigt hat. Und sie hat gesagt, ich lese das aber nur, wenn es nicht wieder so hoffnungslos ist.
Ja.
Verstehen Sie die Frau?
Die verstehe ich total. Den Ruf habe ich mir hart erarbeitet, dass das am Ende bei den bisherigen Büchern immer so ein bisschen trister herkommt und so ein bisschen trostlos und so weiter. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Oder Sie hatten es vorhin so ein bisschen angedeutet mit so einer Weltsicht und wie ich so wirke und so weiter. Ich sehe sehr viel Schönes in Tristesse. Ich sehe sehr viel Schönes auch in so einem. Das klingt jetzt so morbide, aber auch in so einem Untergang durchaus. Also rein ästhetisch, ja. Da wo die ganze Welt so nachverdichtet wird und mit Beton übergossen, da gibt es eben im Osten einfach, da kämpft sich die Natur zurück, ja. Und da trifft man auf leere Landstriche. Ich finde das erstmal nicht per se nicht erschreckend oder schlimm oder so weiter, aber ich kann natürlich verstehen, dass jemand, der das erstmal als Beschreibung liest, ohne mich zu kennen, ohne zu wissen, wie ich dazu stehe, das als wahnsinnig traurig wahrnimmt. Und wer möchte schon so diese ganzen traurigen Geschichten hören und all diese Untergangserzählungen und so weiter. Ich meine, Leute nehmen Bücher mit in Urlaub, wo irgendwie vorne ein Pool drauf ist oder so, weil sie denken, ich liege am Pool, ich brauche jetzt Wasser. So.
Wo wild gemordet wird.
Ja, oder das, ja. Also auch da gibt es eine interessante große Freude dran im deutschen Buchmarkt. Da muss man sich schon aus vielen Gründen damit beschäftigen wollen, in diese Welt einzutauchen, die einen ja auch noch in den Nachrichten auch noch umgibt. Also das ist ja das Nächste, das ist ja Literatur, die da entsteht, wo die Menschen sich mittlerweile, oder viele, glaube ich, sich so Bilder einfach gemalt haben und auch verfestigt haben, die glauben, naja, das ist alles schlimm und schlecht und das sind nur Rechte und so weiter und so fort. Warum soll ich da jetzt auch noch eine Geschichte drüber lesen? Und dem eben jetzt was entgegenzuhalten, auch was Schönes zu erzählen, auch eben, wie Sie sagten, auch mal eine Liebesgeschichte reinzuholen, auch mal Hoffnung reinzuholen, die Musik reinzuholen. Das war mir schon auch ein Anliegen. Nicht, weil ich jetzt dachte, ich muss es allen beweisen und es geht auch anders, sondern weil es auch in mir selbst, glaube ich, an der Zeit war, das mal hervorzuholen. Es ist ja nun nicht so, um Gottes Willen, dass das nicht alles da wäre. Aber die Frage ist immer, warum beschäftige ich mich damit und warum nicht? Also warum wende ich mich diesen Bildern zu und nicht den anderen? Und jetzt war es eben auch mal Zeit für das Schöne, für vielleicht auch mal was Leichtes, vielleicht auch mal was Lustiges zwischendrin. Und trotzdem.
Was Lustiges zwischendrin?
Ich finde den Peter Schulte zum Beispiel, ja, also diesen Sparkassentypen, da finde ich schon, da ist schon auch was dabei. Also mir hat das Riesenfreude gemacht, den zu schreiben.
Ja, okay, das hat so ein bisschen was Karikaturenhaftes.
Genau. Ja. Und auch das mal reinzuholen, das fand ich schon auch mal nett. Ja.
Ja, der sich eine Sparkasse baut und sein Haus daneben, das genauso aussehen soll und auch sehr prächtig ist und
auch scheitert, ja klar, aber im Scheitern liegt viel Wahres und liegt viel Versöhnliches. Ich mag das zu erzählen.
Warum ist genau das Ihre Perspektive, dieses immer gucken auf die Menschen, die nicht so erfolgreich sind wie Sie?
weil ich auch nicht so erfolgreich bin in dem, was ich mache. Also beruflich mag das so aus, aber ich scheitere viel an mir und meinen Mustern und an dem, wie ich bin oder eigentlich, wie ich gerne sein möchte. Das ist eine permanente Arbeit und Konfrontation. Und ich bewundere aber total dieses, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, dieses irgendwie weiterzumachen. Und selbst wenn es vielleicht nicht so gut läuft, das jetzt nicht als so eine große Aufbruchserzählung zu erzählen und dieses, da hat einer irgendwie sich umgekehrt, sondern in diesen Momenten herauszufinden, wer ist man eigentlich wirklich? Und in diesem Scheitern dann auch herauszufinden, wo ist auch da das Liebevolle? Also selbst dieser Peter Schulte, also dieser Umgang da mit seiner Frau, und das ist total, der wollte auch nur was Gutes und auch mit dieser Familie, und ist am Ende, auch der scheitert an seinen Ansprüchen und so weiter. Nicht nur ein Buch über so einen Sparkassendirektor, aber um bei diesem Beispiel
auch,
zu bleiben.
Auch die anderen Menschen nicht versteht.
Genau. Und er wird ja aber auch nicht verstanden.
Seine Frau.
Ja, genau. Ja. Und er denkt immer, er reist da jetzt, also um den Kontext zu geben, aus dem Sauerland Anfang der 90er nach in dieses Sanditz und reist dann wie zu so einem Urvolk und stellt dann fest, nee, eigentlich ist er der nichts versteht und der nicht verstanden wird. Er ist der Fremde und er ist nicht der Eroberer und Entdecker, sondern er ist eigentlich ein ziemlich kleines Würstchen. So. Und das finde ich schon, das ist mir sympathisch, das zu erzählen. Das ist mir sehr nahe. Mir ist das auf einer sehr menschlichen Ebene, habe ich dann Herz. So. Das möchte ich gerne, das möchte ich erzählen. Dieses einfach das Menschliche. Das klingt so wahnsinnig pathetisch, aber so ist es, ja.
Was ist, worum geht es aus Ihrer Perspektive auf der großen Ebene in Sanditz für Sie? Für mich ist es ein Liebesroman und ein Roman übers Scheitern. Auf vielen Ebenen.
Ja, interessant.
Aber jeder liest es natürlich aus seiner Perspektive.
Was auch schön ist, deswegen will ich das gar nicht so vorgeben. Aber
ich frage ja nach Ihrer Perspektive, nicht nach einer Vorgabe.
Also um bei diesem Einstiegsprolog zu bleiben mit diesen Krabbert-Jüngern. Also für mich war das am Anfang, also ist das alles gestartet als eine Suche nach Zugehörigkeit. Also ein Buch über Menschen, die versuchen, irgendwo dazuzugehören, in eine andere Gruppe Menschen oder die sich davon lösen wollen. Also wenn man bei Roland bleibt zum Beispiel, der für sich erkannt hat, wir müssen uns lösen, der einzelne Mensch steht über allem, der steht über den Kollektiven, der steht über den Ideen, der steht über den Utopien oder was da alles so versprochen wird. Und erst wenn das gelingt, den herauszulösen, dann ist das wirkliche Freiheit sozusagen. Und dann auf der anderen Seite ist Tom, also der Sohn der Familie, der an dieser Freiheit, an dieser Befreiung sozusagen des Einzelnen total zu knabbern hat und der dann eben wieder nach Zugehörigkeit sucht, der sich auch fragt, warum mache ich nicht wie meine Oma, warum bin ich eigentlich nicht in der Kirche weiter aktiv, warum dann alles noch in dieser Corona-Zeit, warum sind wir ohnehin jetzt jeder so für sich genommen Einzelkämpfer und der unbedingt nach einem Sinn sucht eigentlich. Und für mich war dieses Buch ein Buch über oder Geschichten über Menschen, die Sinn suchen, Zugehörigkeit, oder sich eben lösen wollen und das in Kontrast zu stellen, wie diese Krabbert-Jünger, ja? Also der Traum nach etwas und den Traum vielleicht zu bekämpfen, um selbst am Leben zu bleiben, oder sich selbst zu bekämpfen, um den Traum am Leben zu erhalten. Also diese, sozusagen in diesem Spannungsfeld. Ja.
Die aber am Ende würde ich ja sagen, die auch scheitern.
Mhm.
Die einzigen kleinen Hoffnungsschimmer sind so eine angedeutete Liebesgeschichte.
Ja, von Dirk
am Ende. Von Dirk.
Aber das ist die Frage. Also was heißt in dem Fall scheitern? Also scheitert der Traum, scheitert die Vorstellung und muss aber der Traum auch scheitern, um selbst weiter existieren zu können, um vielleicht den nächsten Traum nachrennen zu können. Das ist vielleicht auch was Urmenschliches. Denn ich würde nie sagen, dass diese Figuren als Menschen per se scheitern. Das sind ja oft einfach Vorstellungen davon, die nicht funktionieren. Aber sie selbst bleiben. Ja, also auch der Roland, der so unglaublich kämpft mit dieser Welt und mit seinen Idealen und Vorstellungen und auch mit vielleicht auch das, was Liebe ist, das, was
wenn er sie findet, geht's kaputt.
Ja, genau. Ja, immer wieder.
Ich habe, weiß nicht, wie viel Mal ich den Schluss gelesen habe, ich gedacht, das kann er jetzt nicht machen.
Ja.
Es muss doch, vielleicht habe ich was überlesen.
Ja. Ja, das ist dann das Ende, so heißt ja auch das Kapitel ganz zum Schluss. Und trotzdem hat, finde ich, auch das was Schönes, also
ne, was
dass,
total
dass,
Schönes,
dass sie sich wiedersehen und so weiter. Also ich das meine ich mit, vielleicht muss das eine zu Ende gehen, damit das andere wieder beginnt, um das jetzt mal so ganz platt und sehr groß zu sagen, aber ich glaube, dass die alle auf ihre Weise Träume beenden, um weiterziehen zu können. Und oft würde ich sagen, geht es eigentlich auch ganz gut aus. Und deswegen ist mir dieses Scheitern, das Scheitern steht nicht unbedingt am Ende, es ist der Prozess des Ganzen.
Mhm. Welche Träume beenden Sie gerade?
Große Frage. Ja, ich wollte es eigentlich, also das ist jetzt noch nicht zu Ende gedacht, aber ich überlege schon, ob das mit diesem Schreiben einfach immer weitergeht. Ob das etwas ist, was ich sozusagen beenden muss ab einem gewissen Punkt. Also ob ich für mich feststelle, also nicht das Schreiben, sondern vielleicht dieses Veröffentlichen, dieses in der Öffentlichkeit sein, das beschäftigt mich seit einer langen Weile, dass ich denke, vielleicht muss irgendwann der Moment kommen zu sagen, das war es jetzt. Ich habe erzählt, was ich erzählen wollte und ich hatte das große, große, große Privileg, dass Menschen das gelesen haben, dass sie das für gut befunden haben. Und vielleicht ist dieses Leben, nicht nur vielleicht, es ist so, dieses Leben ist lang genug, um nicht nur eine Sache zu machen. Und herauszufinden, was könnte das andere sein, das weiß ich noch nicht. Und ich habe große Angst, da weiter reinzugehen, in diese Frage. Aber
ich habe die mir auch gestellt, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, wenn dieser Podcast erscheint, wenn das Buch erscheint, sind sie 32.
Ich weiß
nicht. Wie lebt ihr damit, irgendwann mal ein ganz stinknormaler Schriftsteller zu sein und nicht mehr Lukas Rietschel, der den Osten erklärt?
Ja. Ich glaube, es ist, also für mich ist es zu Ende erzählt. Für mich ist das ein Punkt, wo ich feststelle, okay, ich hatte meine Zeit, wir erzählen die ganze Zeit über diese Romane, aber was ja auch für mich völlig überwältigend, überraschend erfolgreich ist, sind diese ganzen Theaterstücke. Also denke ich mir, wie kann das denn jetzt eigentlich sein, dass das auch noch so gelingt irgendwie. Also ich stehe völlig ratlos manchmal und schaue mich an, wie, warum und wieso, was ist denn da jetzt schon wieder los, und ihr seid doch alle bekloppt. Also so, das meinte ich von mir, ich fühle mich da wie so ein Hochstapler, und ich merke, wie mich diese Kunst- und Kulturwelt, also alles, was dahinter dann auch monetär steckt, was so an betrieblichen Abläufen steckt, dass mich das sehr fordert, dass ich weiß, ich möchte nicht ewig prekär sozusagen von Vertrag zu Vertrag denken. Ich möchte gerne auch sicher sein auf eine Art. Das steckt da drin, wie soll ich auf Dauer mit diesem Leben meine Familie irgendwie finanzieren? Zum Glück nicht alleine, aber wie soll das eigentlich gehen? Das sind alles Überlegungen. Und auch wirklich ganz, also gar nicht größenwahnsinnig, aber was soll denn noch kommen? Also ich hatte dieses wirklich große Glück, mal sagen oder mal kurz in die Weltgeschichte winken zu dürfen und sagen, hier,
mit 24.
Ja, hier bin ich, und schaut mal, was ich gemacht habe, und toll, dass ihr das lest und dass ihr mir eure Zeit gebt. Und vielleicht ist es das dann auch. Also was soll das, also ich kann natürlich sagen, okay, ich will noch mehr Geld oder ich will noch mehr Preise oder noch mehr Stipendien oder noch mehr Bücher oder was will ich denn eigentlich?
Geht ja eigentlich nicht.
Genau, das meine ich. Also was soll denn kommen? So, und deswegen frage ich mich schon, ist vielleicht ein Punkt erreicht zu sagen, okay, ich hatte eine wirklich gute Zeit, und jetzt ist ein Moment da zu sagen, jetzt habt ihr dieses Buch, da steckt nochmal alles drin, und dann tschüss. So. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Ich habe große Angst davor. Aber es ist mir, ich denke oft an Steffi Graf in diesen Fällen, ne? Weil das eine der wenigen ist, die das eben geschafft hat zu sagen, das war's. Ich bin die Beste der Welt gewesen. Also um Gottes Willen, will ich mich nicht auf einer sozusagen Leistungsebene vergleichen, aber es gibt so wenige, die sagen, das war's jetzt. Und dann tauchen die nicht mehr auf. Also Steffi Graf ist ja Gott sei Dank nicht eine, die dann auch noch so undankbar an der Seitenlinie steht und andere Sportler bewertet. Also auch Schweinsteiger oder so. Der muss da nicht stehen. Der ist Weltmeister. Das ist eine Ikone des Fußballs. Der muss nicht am Seitenrand stehen und andere bewerten, wie die Fußball gespielt haben. Das muss er nicht tun. Er kann es lassen. Er könnte ein anderes Leben führen. Er müsste gar nicht mehr arbeiten, was auch immer. Aber irgendwas treibt ihn in irgendeiner Hybris, das offenbar tun zu müssen. Stefan Raab, ja. Wie dankbar war ich, dass der gesagt hat, ich gehe. Und ich war so toll. Da geht einer auf dem Höhepunkt.
Und er schafft es zu sagen.
Und er schafft es, und dann kommt
er wieder. Und er schafft es dann doch nicht.
Und es ist so peinlich. Es ist so schlimm. Und jetzt sagen, also damals sagten alle, ey, schade, wir werden den vermissen. Und jetzt sagen alle, wärst du mal weggeblieben. Und ich möchte nie an diesen Punkt kommen, dass mir irgendjemand sagt, ey, wärst du mal, also das hätte es nicht gebraucht, wärst du mal weggeblieben. Sondern vielleicht an den Punkt zu gehen und zu sagen, da hätten Leute noch was erwartet oder hätten vielleicht noch eine Hoffnung auf irgendwas oder was auch immer. Und da einfach zu sagen, nee, erstmal nicht. Ich will das auch gar nicht so endgültig formulieren, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da kommt. Ich weiß nicht, was da wartet, aber ich gehe fest davon aus, dass es andere Dinge gibt, die mich auf jeden Fall interessieren, auf die ich neugierig bin und die ich gerne können möchte. Ich bin großer Verfechter, herauszufinden, was kann ich eigentlich? Ich bin da sehr neugierig auf mich selbst und würde gerne wissen wollen, was ist da noch?
Was ist da noch? Also, das heißt ja auch, dass das Schreiben für Sie nicht so existenziell ist, dass Sie sagen, ich muss einfach schreiben. Wie das viele andere Schreibende ja sagen. Die sagen, wenn ich nicht schreiben kann, bin ich nicht.
Aber das ist ein Unterschied. Also ich glaube, ich werde immer schreiben. Aber die Frage ist, muss ich immer veröffentlichen? Muss ich immer gelesen werden? Und klar kann man sagen, ja, warum schreibt man sonst? Das ist eine ganz, existenzielle Frage. Auch reicht es den Leuten, Musik zu spielen, aber nie gehört zu werden? Das ist ja, also da wird's ja gleich philosophisch. Aber jetzt gerade denke ich mir, ich werde immer schreiben, das macht mir große Freude, ich kann das, es macht mir Spaß, es holt etwas aus mir heraus, was ich in anderen Formen nicht hinbekomme. Aber muss ich in diesem Zyklus bleiben, das immer wieder veröffentlichen, das immer wieder dann auf einer Buchmesse sein, so schön das alles ist, ja, dieses Umherreisen, aber ich frage mich, wie lange soll das denn gehen, bis ich vielleicht auch irgendwann an einen Punkt komme, wo es niemanden mehr juckt und ich dem hinterher traure und dann ewig denke, oh Mensch, wärste mal und hättste mal.
Früher haben sie mich zu Lanz eingeladen.
Ja, genau. Das ist ja auch, also ich habe ja auch für mich selbst die Messlatte, so, ich will das gar nicht, dass das so überheblich klingt, aber ich habe die für mich ja auch sehr hoch gesetzt. Und alles, was ich bisher geschrieben habe, wurde durch unglaublich großes Interesse getragen. Und wie soll ich damit umgehen, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr so ist? Also dass nicht bei einem Theaterstück die Hälfte der Plätze von irgendwelchen Kritikern und Journalisten besetzt ist. Ja? Also wenn da irgendwann nur noch einer sitzt, da werde ich ja, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Und das Problem, der kann ja voll sein mit Menschen, die sich das angucken wollen.
Ja, total, na klar.
Das nicht ist ja, Menschen, die darüber schreiben wollen.
Aber selbst wenn die wegbleiben. Selbst wenn die wegbleiben. Ja? Also wenn einfach irgendwann alle wegbleiben und ich dann da sitze und denke mir, ey, das war mal alles so gut. Und da habe ich, das ist das, wovor ich so Angst habe, ich habe dann Angst, so bitter zu werden und verbittert auf Kolleginnen vielleicht zu schauen und so ein bisschen Clemens Meyer-mäßig dann einfach sagen, mir steht es zu und euch aber nicht, ja, also wie zuletzt mit diesen unsäglichen Buchpreis-Diskussionen, ja, da möchte ich nicht hinkommen, das ist nicht schön, so möchte ich auch nicht sein als Mensch und mich vielleicht davor zu schützen, gehe ich dann oder denke ich eben auch über diesen Schritt nach. Also es gibt da viele Punkte, die da einfach reinspielen. So. Und ich wollte aber auch, um Gottes Willen, haben wir es natürlich jetzt hier so ausgeplaudert, aber ich wollte auch nie, dass das jetzt Teil der Begleitmusik dieses Romans wird, weil die Gefahr bestanden hätte, also ich hatte da auch drüber nachgedacht zu sagen, kündige ich jetzt groß an.
Das mein ist, letzter Roman?
Genau. So.
Echt wirklich?
Ja, ich hatte darüber nachgedacht.
Aber so liest sich das null.
Nee, genau. Aber ich hatte die große Sorge, dass das dann am Ende das Buch überschattet und dass ich dann meine eigene Arbeit sabotiere, weil Leute eben dann eher mit mir drüber sprechen wollen, warum ich gehe und nicht über das Buch. So.
Ja.
Und,
ich will, dass ich weiterschreibe.
Ja.
Also, dass jetzt mal gleich klar ist.
Ich will das jetzt auch gar nicht in so kokettierendes Ding irgendwie machen. Aber wie gesagt, das sind einfach Gedanken, die mich umtreiben, die mich beschäftigen und die schon eine Weile da sind. So. Und ich werde Ihnen das mitteilen, wie ich mich dann entschieden habe. So, ich denke, das kriegen wir hin, dass Sie das mitbekommen. Aber ich
folge Ihnen auf Instagram.
Ja, aber jetzt gerade. Ja,
alles klar. Jetzt
genieße ich das erstmal und dann schauen wir.
Bereuen Sie es, oder ne, bereuen Sie, können Sie ja nicht, diese vielen Zuschreibungen, haben Sie die Bilder, die andere in Ihnen gesehen haben, der Rietschel, der das und das kann und macht und erklärt, hat Sie das am Anfang überrascht und ist es jetzt für Sie wie so eine Bürde?
Ja, also ich habe auch da manchmal den Eindruck, dass das eher so eine, Klar, wie Sie sagen, dass das Zuschreibungen sind, die aber mit meiner Arbeit per se wenig zu tun haben. Ich glaube, dass es so eine Projektionsfläche vor allem des Künstlers ist, der am Rande der Gesellschaft steht, aber trotzdem Teil der Gesellschaft ist und so ein Solitär ist und dem wir deswegen zutrauen, ein besonderes, was auch immer, Gespür zu haben und so weiter. Und also ich habe wahnsinnig viele rationale Erklärungen dafür, warum ausgerechnet ich dann zu solchen Sachen befragt werde und komme eben immer wieder dahin, dass ich feststelle, ja, wie es vorhin schon meinte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und weil ich irgendwie für viele, glaube ich, auch so ein Provinzkorrespondent dann irgendwann geworden bin und immer diese Frage, wo drückt denn der Schuh und so weiter. Ich glaube nicht, dass Literatur das kann. Ich glaube auch nicht, dass ich besonders profund bin, das alles so beurteilen zu können, was mich da so gefragt wird. Und dass manchmal vielleicht ich gefragt werde, einfach nur, weil es in irgendeiner Karteikarte hinterlegt ist und aber vielleicht die eigentliche Arbeit gar nicht gelesen wurde oder angeschaut wurde oder sowas, sondern einfach, weil es gerade so da ist. Und dann stellt dann irgendjemand fest bei so einer Redaktionskonferenz, wieder Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, da müssen wir mal jemanden fragen, da brauchen wir noch Sendeminuten, so, da rufen wir doch mal den Rietschel an, der geht dann immer ans Telefon. So, das, also manchmal, glaube ich, ist es so ganz banal, dass die dann immer wieder anrufen, liegt vielleicht daran, dass es besonders, weiß ich, vielleicht war es ja doch einigermaßen geistreich, was ich da gesagt habe. Das kann schon sein.
Sie machen es einfach auch gut. Das hätte so, ich jetzt sonst ja, sagen müssen.
Ja, aber ich, ja, damit hadere ich auch. Also, dass ich mich frage, ist das eigentlich Teil des Jobs, wie ich ihn verstehe, Teil des Schreibens? Weil es ist kein Schreiben. Es ist eben eine Art der öffentlichen Person im Osten, der ja keine feste, einheitliche Masse ist, so, sondern es ist ja dann auch nur eine Stimme, zum Glück neben ganz vielen, aber ich manchmal glaube ich, ich stehe mir damit auch selber im Weg, also dass ich wünschte, ich würde einfach auftauchen manchmal, dann gibt es irgendwie einen neuen Text und dann wird vor allem über diesen Text geredet und nicht wieder über die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und irgendwas Politisches und dann ist man auf einmal da und gar nicht mehr bei der Kunst. Nun habe ich mich für diesen Weg entschieden und ich hätte auch an irgendeiner Stelle sagen, ich mache das alles nicht mehr. Also ich,
wie Igor Levit das macht?
Ja. Also es gibt Möglichkeiten. So, es ist nicht so, dass da irgendeine Zwangsläufigkeit dahinter steckt, aber ich in dem Fall verstehe das schon als auch einen Kunstauftrag, also über die eigene Arbeit hinaus, dann auch als Person, wie Sie sagen, als eine Art Projektionsfläche vielleicht auch einfach mal da zu sein, mich anzubieten, dann auch hinzunehmen, dass mit dieser Projektionsfläche vielleicht Hoffnungen, Wünsche verbunden sind, aber natürlich auch genau die Gegengefühle, also Hass und irgendwie Wut und auch nee, der schon wieder und so weiter und was will der uns eigentlich schon wieder erzählen, das bringt es dann so mit sich. Aber ist es für mich sozusagen in einem aushaltbaren Niveau, dass ich das jetzt nicht grundsätzlich canceln würde. Ja.
Das Schreiben, haben Sie vorhin so kurz gesagt, können Sie, das haben Sie offenkundig sehr zeitig entdeckt, wann, wie haben Sie das gemerkt, dass das Ihre ist? Ich frage mich immer, wann wird man merkt?
Ich habe das nicht gemerkt, also das waren andere. Ich habe vor allem war das der Frank Oehl in der Lokalredaktion, der gemerkt hat, okay, das geht irgendwie ganz gut jetzt auf dieser journalistischen Einstiegsebene und danach war es mein Literaturagent, also Adam Heise, der irgendwann dieses Manuskript in Händen hielt, das ich da in Kassel so zusammengeschustert hatte und der damals noch der war studentische Hilfskraft oder studentischer Mitarbeiter in dieser Literaturagentur und der hat das gesehen und war so, das ist doch super. Dann lass doch.
Wie hat er das gesehen?
Wenn ich Sie
jetzt richtig verstehe, ja. Sie haben das ja dann nicht hingeschickt.
Nee, ich habe das nicht hingeschickt. Ich hatte, also das ist ein ewiges, auch natürlich ambivalentes Verhältnis zum, da können wir mir jetzt direkt einen Schuh draus drehen. Also auf der einen Seite natürlich schreiben und veröffentlichen, also was ich vorhin angesprochen habe, dieses Spannungsfeld von hält man das aus, nur zu schreiben, oder möchte man es dann doch, dass es auch jemand liest? So. Ja. Und ich habe natürlich dieses Manuskript da in Kassel
geschrieben.
Steht
doch in meinem Schreiben können, schreiben wollen und veröffentlicht und werden sind unterschiedliche Dinge.
Das sind Riesenunterschiede, ja, na klar. Ja. Und das entscheidet man leider nicht immer alleine, da sind andere noch beteiligt. Und ich hatte schon den Eindruck, okay, da sind Sachen dabei, ich würde gerne mal, dass das andere lesen. Und es gibt in Deutschland schönerweise einen riesigen Unterbau für literarische Nachwuchsförderung. Also ganz viele Anthologieveröffentlichungen oder schon so kleine Preise, die aber vor allem Leute fördern, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Also und da habe ich immer mal Sachen hingeschickt. Da habe ich Unmengen an Absagen bekommen, unglaublich oft verzweifelt an diesen Nichteinladungen, an diesen Zurückweisungen. Und aber dann war eine Sache dabei. Das war eine Art Schreibwerkstatt in Graz war das. Das nennt sich Retzhofpreis für junge Literatur oder sowas. Also da wird man dann eingeladen, bringt dann das mit, was man eingereicht hat an Text und dann sind da, glaube ich, in dem Fall waren noch 9 andere mit mir da, also insgesamt 10 und haben da über ein Wochenende verteilt unsere Texte so besprochen, die wir eingereicht haben. Und daraus wurde dann am Ende eine Anthologie und die landete über Umwege, warum auch immer Adam eine Anthologie aus Graz liest, das weiß ich nicht. Also das landete bei ihm und er fand diesen Text und hat mich dann eingeladen, dass wir uns treffen und daraus wurde dann zumindest erstmal ein Agenturvertrag und dann hab ich dann weiter an dem Buch gearbeitet, bis es fertig war, habe ihm das dann gegeben, meine, schau mal, das ist es jetzt und dann hat er das an Verlage geschickt, aber auch da hätte kein Verlag kommen müssen und es hätte niemand das veröffentlichen müssen. Wie oft passiert das tagtäglich, dass selbst wenn man es sozusagen in diese Agenturen geschafft hat, die also den Arbeitsauftrag haben, ihre Autoren, Autorinnen zu vermitteln. Wie oft gibt es da auch dann Zurückweisungen? Ich habe damals studiert, also ich dachte, ja gut, also wäre natürlich großartig, wenn das jetzt klappt. Also habe ich mir nie ausgemalt, dass mal jemand ein Verlag, ein Buch von mir herausbringt. Ja? Und auf einmal meldeten sich unglaublich viele Verlage, also eigentlich alle Großen in Deutschland und haben dann angefangen zu bieten auf dieses Buch, wie bei eBay. Ja? Und dann mit irgendwelchen Verträgen und mir dann noch einen zweiten Vertrag gleich noch mit vorgeschossen und gesagt, hier, wir glauben dran, machst das zweite auch noch und so. Ja. Das war völlig surreal. Ich weiß auch noch, dass irgendwann mein Vater mich in Bischofswerda dann vom Bahnhof abgeholt, hab ihm das so gesagt und der dachte, ja, na gut, bei Amazon kann man auch selbst Publishing machen, so. Also irgendwie, wenn man will, wird man schon veröffentlicht.
Der hat dann nicht richtig dran geglaubt, der konnte sich
nicht vorstellen. Ja doch, der hat das schon geglaubt, aber dann habe ich ihm gesagt, was die auf einmal so zahlen für so einen Vorschuss, das war jetzt, für mich war das viel Geld, ich war Student, ja, also mein Vater, der war so, ja, aber der hat es auf einmal war das mit so einer Zahl verknüpft und dann war der so, ach so, du musst das gar nicht selber bezahlen. Und das war, da hat er, glaube ich, begriffen, okay, das kann ja was sein, das ist ja was, ja. Und mein Vater ist ein treuer Begleiter von allen Dingen, die ich so fabriziere, also unglaublich stolz und taucht dann da immer auf bei irgendwelchen Premieren und ich wusste das vorher gar nicht, hat dann sich irgendwie wieder Tickets gesichert und schaut sich das alles an und hört bei allem zu und liest es und ist, also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, ja. Und das war so ein Moment, da ist uns, glaube ich, beiden so klar geworden, das wird dann jetzt wahrscheinlich einfach ein Buch. Und ich muss nur noch irgendwo unterschreiben und dann ist das da. Und dann bin ich so Mitte 20 und habe da so einen Roman, in dem Fall dann bei Ullstein. Konnte es überhaupt nicht glauben. Also es fühlt sich bis heute eigentlich total irreal an, weil das war jetzt nicht mein, das war jetzt kein Wunsch in meinem Leben, mein Buch zu veröffentlichen. Also ich wollte, dass das jemand liest. Deswegen habe ich es ja eingeschickt. Deswegen habe ich an diesen Wettbewerben da teilgenommen. Aber dass dann ein Buch wird mit einem Cover und 2 Klappen und dass man das irgendwo kaufen kann und dass dann noch so ein Bildchen von mir drauf ist und dass auf einmal ganz viele Journalisten nach Görlitz kommen und mit mir reden wollen. Ich schaue mir das manchmal an und das ist wie so ein Film eigentlich. Ja.
In dem Buch gibt es diesen schönen Satz, alles, was sie kannte, ihre Begriffe von der Welt, hatten sich im Osten zu einem Wörterbuch geformt. Diese Herkunft und diese Wortherkunft, wie wichtig ist der Ort des Schreibens für Ihr Schreiben?
Der Ort, an dem ich schreibe, ist nicht so wichtig. Also auch Sandlitz ist zu großen Teilen zum Beispiel in Los Angeles entstanden, während des Stipendiums da in der Villa Aurora.
Da können Sie sich auch so rausbeamen aus.
Das geht total gut, ja. Also ich habe dann wirklich wie so einen inneren Film, den ich sehe, wie diese Geschichten laufen und ich beschreibe im Grunde genommen, was ich da sehe. Also es ist so ein Herausholen aus mir und es ist eigentlich total egal, ja auch in Kassel, wo die Faust entstanden ist, diese Lausitz zu beschreiben. Manchmal ist es sogar besser, weil ich dann merke, aus der Entfernung heraus, was so hängen bleibt. Also welche Gerüche und was ich so sehe und das, was da beschrieben ist, das referiert so ein bisschen auf den Heimatbegriff von Anna Segers, also die auch im Exil eben festgestellt hat, also der sogenannte Erstbezug der Wörter. Also wenn wir also sprechen lernen, wenn wir Sprache lernen, dann verbindet die sich ja mit Gegenständen und mit Dingen.
Konkreten sinnlichen Eindrücken.
Richtig, ja. Und irgendwann zeigt dir ein Erwachsener, das ist ein Baum, und du irgendwann bekommst du die Sprache, das ist ein Baum. Und aber welchen Baum siehst du? Und in meinen Fällen sind es eben überproportional oft Kiefern zum Beispiel. Mhm. Ja. Mein Fluss ist die Elbe, das ist nicht der Rhein. Ich habe diese oberlausitzischen Hügelketten vor mir. Ich sehe in der Ferne so ein bisschen das Riesengebirge und so weiter. Das ist sozusagen meine innere Landschaft. Ja. Diese Tagebauten, diese flirrende Hitze im Sommer manchmal über diesem Sandboden, ja, und wie das riecht, wenn dieser Kiefernwald so trocken ist. Das ist sozusagen, das ist meine innere Landschaft. Und das abzurufen, das fällt, glaube ich, sogar mir manchmal leichter, wenn ich in der Ferne bin. Also, ja.
Ist man nicht so voller Details, sondern man,
ja, so eher im Allgemeinen. Und ich bin nicht dazu geneigt, aus dem Fenster zu schauen und das zu beschreiben, sondern ich muss mich anstrengen. Ja? Ich muss mich anstrengen, mich selber sozusagen Bilder hervorzurufen. Und welche Bilder sind es dann? Und das finde ich interessant. Offenbar ist da was ganz Tiefes in uns, das sich eben mit diesen Wörtern verbunden hat und mit diesen sinnlichen Eindrücken, so wie Anna Seger das eben auch beschreibt, dass egal wo wir sind, das bleibt eben unser Erstbezug zur Sprache. Und das in mir herauszuholen, dafür ist eben Schreiben gut. Auch das ist vorteilhaft gegenüber dem Journalismus. Also so dieses ganz tiefe Graben nach, in dem Fall, nach diesen Erstbezügen und nach diesen Bildern und nach diesen Gerüchen, nach dieser Sinnlichkeit generell, die sozusagen in meiner Lausitz stecken. So, das herauszuholen und in Literatur zu packen, das ist schon toll. Ja.
Und jetzt Buchmesse mit Sandes Premiere, richtig großer Aufschlag.
Ja, sehr groß, ja.
Im Theater, nicht einfach Lukas Rietschel liest, sondern warum sollte es der große Aufschlag sein?
Mir wurde auch, um das noch zu ergänzen, noch gesagt, dass der Büchertisch dort stehen wird, wo Angela Merkel ihren Büchertisch hat bei ihrer Buchvorstellung. Also in solchen Kategorien wird da manchmal mit mir geredet, das ist halt völlig absurd, aber also ich habe zu jedem Buch immer mir was Besonderes ausgedacht. Also bei den Raumfahrern hatten wir auch eine szenische Lesung damals in Görlitz in der Raprika. Das haben nicht so viele mitbekommen, aber ich fand es toll, weil es in Görlitz ist auch die mit der Faust in die Welt schlagen war damals in der Comenius-Buchhandlung in Görlitz. Das war so die erste Lesung. Ich fand es toll.
Also, sind viele zum ersten Mal in Görlitz gewesen? Ja. Die Menschen, die darüber schreiben wollten?
Ja, beziehungsweise das war damals noch gar nicht so ein Ding. Also das entwickelte sich
das ja. Das war ja später,
so.
Das stimmt. Genau. Richtig, aber zur Premiere war es wahrscheinlich wirklich.
Die Premiere, so. Das war ein ganz, ganz netter kleiner Rahmen. Und ich fand es aber total toll, auch wenn mir der Verlag das damals vorgeschlagen hat, wir können das doch in Berlin machen oder in Leipzig machen oder so. Ich habe immer gesagt, nee, ich möchte es gern da machen, wo ich bin, da, wo mir die Menschen eben am meisten bedeuten. So. Und diesmal bin ich nun mal auf der Buchmesse und das Buch erscheint im Rahmen der Buchmesse und dann war durch diese auch Zusammenarbeit mit dem Leipziger Schauspiel über all diese Theatertexte, die jetzt so entstanden sind, habe ich die dann gefragt, wollen wir das bei euch irgendwie machen? Also wär das was für euch? Aber vielleicht auch gerne nicht nur, wie Sie sagen, so diese typische Wasserglaslesung, sondern vielleicht kriegen wir jemanden vom Ensemble dazu, die das irgendwie lesen. Und Cornelius Pollmer, ein guter Freund, der das moderiert und so. Das wär doch irgendwie nett. Und die meinten, ja, können wir auf jeden Fall machen, wir hätten Lust drauf. Ist während der Buchmesse und Leipzig liest vielleicht ein bisschen ambitioniert, weil einfach so viel nebenher passiert. Und machen das aber jetzt und nie gedacht, als das wird jetzt der große Aufschlag. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, denen ich etwas zutraue, die ich schätze in der Art, wie sie arbeiten und was sie arbeiten. Und deswegen war das jetzt nicht so, ich wäre jetzt nicht zum Leipziger Schauspieler, wenn ich da niemanden kennen würde, wenn ich mit denen nicht schon mal gearbeitet hätte. So, das wäre mir vermessen vorgekommen. Aber sozusagen, wie wäre es, habt ihr nicht auch Lust drauf, wollen wir das irgendwie bündeln? Und das finde ich total toll. Und dann während der Buchmesse ist super. Ich wollte unbedingt zu dieser Leipziger Buchmesse. Alle anderen Bücher waren immer Frankfurt. Und die Frankfurter Buchmesse ist wirklich, ich meine, da muss ich auch noch hin, aber das ist überhaupt kein Vergleich. Also das ist so ein, das wirkt so seelenlos im Vergleich zu Leipzig. Leipzig ist so, so voll von Menschen, die einfach Bücher lesen. Und damit meine ich jetzt nicht berufsmäßig. Also in Frankfurt sind viel mehr berufsmäßige Literaturinteressierte. Ja? Also all diese Agenten, all diese Übersetzer, die auch auf ihre Weise Literatur lieben. Um Gottes Willen will das nicht kleinreden. Mhm. Aber man hat immer das Gefühl, da geht es um Geschäfte, da ist ein extra Bereich, da kommt niemand rein, da werden irgendwelche Verträge unterzeichnet für irgendwelche, für irgendwas. Keine Ahnung, was sie da alle machen.
Bücher von Schriftstellern.
Ja, so. Und in Leipzig ist einfach voll mit Publikum. Mhm. Mit Menschen, die wirklich zu diesen Lesungen kommen. Ja, und dann auch dieses Leipzig liest. Das ist so, also dafür machen wir doch alle diesen Bums. Also, dass wir Bücher schreiben, damit Leute das lesen, damit wir uns mit denen austauschen können und nicht, um dann noch irgendeinen Vertrag und noch einen Vertrag zu haben, sondern das in diesen Austausch zu kommen. Und dafür habe ich dem Verlag gleich gesagt, ich möchte gerne und ich bin bereit, doppelt und dreifach zu arbeiten, damit die Abgabefrist eingehalten wird. Das muss zu Leipzig kommen. Ich möchte gerne einmal ein Buch in Leipzig haben und nicht in Frankfurt. So. Da gab es gewisse Diskussionen, also rein aus der geschäftsmäßigen Perspektive sozusagen.
Für den Verlag Frankfurt vielleicht sogar besser gewesen, ja?
Auf jeden Fall. Für Verlage ist Frankfurt immer besser.
Ja, weil da die internationalen Verträge gemacht
werden. Ja, genau, da wird einfach mehr, man muss leider sagen, auch der Leipziger Buchpreis, der hat nicht diese große Anbindung an den restlichen Literaturbetrieb. Also das ist dadurch, dass das über den Börsenverein läuft, der sogenannte Deutsche Buchpreis mit dem besten deutschsprachigen Buch und so weiter. Da ist wirklich in jeder Buchhandlung, da wird jeder Verlag mit Aufklebern ausgestattet. Das ist extrem sichtbar. Das wird durch eine riesige, das wird medial sehr gut begleitet. Die haben das mittlerweile raus, dass die mit den Shortlistern durch die Literaturhäuser tingeln und so weiter. Das ist extrem gut auf der Vertriebsebene ausgearbeitet. Also,
aber das steht Ihnen ja auch noch offen.
Nee, ich meine, das ist gar nicht auf mich bezogen. Ich meine so, also rein aus der, warum ist für die Verlage Frankfurt interessanter? Weil dieser Herbst sozusagen, das ist anders aufgezogen, das ist größer. Ja. Und da kann Leipzig mit dem eigentlich sehr, also sehr, sehr tollen Buchpreis, der ja nicht nur literaturwürdig, sondern auch Sachbuch und Übersetzung, das ist ja, ich meine, das ist ja einmalig und wirklich toll. Da halten die aber leider nicht so gut mit. Das ist nicht so, also fragen Sie mal, weiß nicht, irgendjemanden im Westen, wer die letztjährigen Preisträger von Leipzig Literaturpreis waren. Das wird Ihnen niemand sagen können, obwohl die vielleicht literaturinteressiert sind. Das ist eine kühne These, ja, aber die haben, da ist nicht so eine Sichtbarkeit, nicht so eine Durchschlagskraft. Und deswegen, long story short, sagen dann einfach viele Verlage für uns, als Verlag ist Frankfurt wichtiger, ist der Herbst wichtiger, ist also die ganze Begleitmusik sehr viel wichtiger, die dort stattfindet, als das, was in Leipzig ist. Leipzig ist toll fürs Image, fürs Lesen, fürs Publikum, aber Frankfurt eben für alles, was Business ist. Und diese Diskussion gab es und habe aber gesagt, nee, für mich ist Leipzig die bessere Buchmesse, für mich ist Leipzig die bessere Bücherstadt, überhaupt die bessere Stadt als Frankfurt. Und das wird Leipzig. So. Und mit dem Kompromiss zu sagen, ich gebe alles dafür, dass das rechtzeitig fertig ist. So.
Ist es.
Ja, ist es, ja.
Zum Glück. War das quasi so ein Countdown?
Ja, so hinten raus wurde es ein bisschen eng. Also,
wie immer, sozusagen.
Das war, weil wir dann irgendwie noch beschlossen hatten, um all diese Seiten und all diese Geschichten zu handeln, noch zu sagen, da kommt jetzt nicht nur eine Lektorin, sondern noch eine zweite, dann hinten raus auch nochmal dazu. Die liest auch nochmal und mit der arbeiten wir auch nochmal durch. Das heißt, ich habe bis in den Oktober eigentlich hinein straff am Text gearbeitet, wirklich auch bis in Nachtschichten hinein. Zur völligen Erschöpfung bin ich immer noch diesen Text weiter durchgegangen und noch weiter geschliffen und geschliffen, weil es immer dann hieß, ja, aber irgendwann müssen ja diese Vorab-Exemplare raus, irgendwann muss das Buch gedruckt werden, irgendwann muss es an die Presse, muss es an die Buchhändlerinnen. Das heißt, es gab mehrere parallele...
Die das vorher ja auch lesen können,
genau,
so wie ich es
genau,
auch vorher
so
lesen
sie,
konnte.
So wie sie es ja auch gelesen haben. Das ist üblich bei Verlagen, dass die Bücher vorher herstellen, damit es einfach, damit es schon gestreut werden kann.
Und die Buchhändler haben es ohne ihre Zeichnung gekriegt.
Genau.
Ich habe es mit Zeichnung gekriegt. Ja. Und ich habe gestern mit einem Buchhändler gesprochen, also mit dem Buchhändler meines Vertrauens, und habe ihm gesagt, dass ich morgen zu ihm fahre und wie begeistert ich von diesem Buch bin und berührt und gesagt, wenn du das gelesen hast, sag mir mal, ob das was mit meinem biografischen Bezug, ich bin auf der Ludwig-Ei-Straße aufgewachsen.
Okay.
Und ich habe gedacht, warum schreibt der meine Geschichte? Es gibt so viele Parallelen. Da habe ich gesagt, wir kennen uns überhaupt nicht, aber der schreibt meine Geschichte. Ich halte es nicht aus. Mhm. Und da hat er gesagt, er findet es auch toll, ohne den biografischen Bezug, aber 100 Seiten extrem anstrengend. Und ich sage, wieso denn? Wegen der vielen Figuren? Und ich sage, na, aber da gibt es doch die Zeichnung.
Die hatte er nicht, ja.
Okay. Ich hatte keine Zeichnung.
Ja, ja, das liegt eben, das liegt an dieser verspäteten Abgabe meinerseits. Und aber der Verlag, der eben vorher schon Exemplare herstellen muss. Das heißt, es gibt mehrere Verlage, also mehrere Exemplare oder Texte da draußen, die auch mitunter einen unterschiedlichen Lektoratsprozess haben. Also dem Verlag war natürlich wichtig, dass die Buchhändler dann irgendwann das Buch bekommen, wie es auch aussieht, damit sie dann für ein Gefühl kriegen, aber dass zum Beispiel Presse eher die Texte bekommen hat, was ich ja auch nachvollziehen kann und gut finde, wo der Text weitestgehend schon vorlektoriert war, damit einfach der Textstand der aktuellste ist, weil das ganz schwer damit unter einzufangen ist, irgendwann kommt eine Rezension und dann ist da ein Text, wird auf irgendwas referiert, was dann gar nicht mehr drin ist, das will man ja vermeiden. Und deswegen gibt es mehrere Vorab-Exemplare da draußen, ja, und eben manche dann ohne Zeichnung.
Ja. Ja. Ich habe ihm aber mal gesagt, dass mit der Zeichnung ist das super.
Ja, aber
er freut sich auf das gedruckte Buch.
Ja.
Zwei letzte Fragen. Was ist jetzt die letzte Frage? Wie alt fühlen Sie sich jetzt?
So generell.
Frage ich, weil ich... Da waren Sie vielleicht 28, da haben Sie irgendwie gesagt, Sie fühlten sich immer so wie 40.
Ja,
wo ich gedacht habe, wie, ein 28-Jähriger fühlt sich wie 40?
Also meine innerliche Beschaffenheit ist, glaube ich, eine sehr, ich habe mich nie besonders jung gefühlt. Also ich glaube, das trifft es am allerersten. Also ich Ausschweifungen und Hemmungslosigkeit, das, was man so der Jugend andichtet, das hat mich nie abgeholt. Also ich habe immer ein großes Bedürfnis nach Ruhe und nach Routine und nach klaren Abläufen. Und deswegen verorte ich mich selbst als, sag ich so gute Mitte 40, keine Ahnung, sowas in dem Bereich. Aber ohne zum Glück all diese körperlichen Gebrechen, die dann schon kommen. Also ich habe...
Bestes Mannesalter,
wenn man so schön sagt. Ja, um Gottes Willen. Aber ist gut.
Ist gut.
Ja.
Schön. Vielen Dank, Lukas Rietschel.
Danke Ihnen.
Danke. Das war schön.
Ja, also ein bisschen lang geworden, oder?
Nee, gerade richtig, finde ich hier für ARD Sounds. Und es ist auch noch genug Zeit für einen Tipp. Ach, sogar für zwei. Beste Buchempfehlungen gibt's jede Woche hier beim MDR Kulturpodcast unter Büchern. Die Frauentagsfolge werde ich wohl nicht vergessen, aus Gründen. Ebenso wenig die Buchlounge. Zweite Empfehlung, da tauchte neulich sogar ein Waldbrandhotel auf. Und wissen Sie, woran ich zuerst gedacht habe? An Weinbrand. Weinbrandhotel. Alles klar, nicht wahr? Die Buchlounge und unter Büchern mit oder ohne Weinbrand.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.